Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Das Bild als Waffe, wie Fotografien und Fernsehbilder politische Entscheidungen beeinflussen, zu Kontext auf DRS 2 begrüßt sie Maria Ossowski. Bilder aus Kriegen sehen wir täglich in den Fernsehnachrichten, in Zeitungen, im Internet. Es sind meist schreckliche Bilder, entweder von ferngelenkten Waffen oder von verzweifelten Opfern. Die Bilder sind aber nicht die ganze Realität, sondern nur ein Ausschnitt, denn Kriegsparteien instrumentalisieren auch diese Bilder. Über Bilder aus dem Krieg hat Herfried Münkler geforscht. Er ist Leiter der Abteilung Politische Theorie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Herr Münkler, nehmen wir gleich einen Konflikt aus jüngster Zeit. Wie haben Sie die Fotos und die Fernsehbilder aus dem Kaukasus, aus Südossetien empfunden?
Das waren schon ganz erstaunliche Bilder, weil es Bilder waren, die eigentlich eine relativ technologisch herkömmliche Form der Kriegführung gezeigt haben, wie wir sie eigentlich sonst nicht sehen, wenn die Amerikaner im Spiel sind, bei denen man eher grüne Punkte oder Luftwaffe zumindest sieht. Die meisten Bilder zeigten ja doch Kampfpanzer und Schützenpanzer, zerstörte und fahrende. Die Bilder haben eher Assoziationen an die Schlussphase des Zweiten Weltkrieges in vieler Hinsicht, bei mir jedenfalls ausgelöst, als an die militärischen Auseinandersetzungen, sagen wir, in der Golfregion, die in den Jahren zuvor eigentlich die Visualisierung des Krieges geprägt haben. Natürlich haben beide Seiten vermutlich Bilder strategisch eingesetzt. Also die Georgier, als sie gemerkt haben, dass sie den militärischen Fähigkeiten der russischen 58. Armee nicht gewachsen waren, sich bemüht, die Opferposition einzunehmen, um auf diese Weise Mitleid und Unterstützung zu mobilisieren, nachdem sie ja zuvor zunächst einmal ihrerseits versucht haben, das Heft des Handelns in die Hand zu bekommen, also operativ in einer Angriffssituation gewesen sind. Und die Russen haben ihrerseits Bilder produzieren lassen, die vielleicht gar nicht so sehr auf die hochsensible westlichen Öffentlichkeit bestimmt waren, die also dann eher einen Schauder des Schreckens bekommt, als auf Öffentlichkeiten vielleicht in der Ukraine oder in Moldawien oder Transnistrien oder in Kasachstan, Usbekistan, um zu zeigen, wer meint, er könne aus dem Verband der Guss raus oder sich mit Moskau anlegen, der muss damit rechnen, dass wir doch unsere auf Ketten laufenden Fahrzeuge mal vorbeischicken lassen. Also ich würde jetzt gar nicht von vornherein sagen Manipulation, sondern strategischer Gebrauch von Bildern zu politischen Zwecken.
Sie sagten, dass die Georgier der russischen Armee nicht gewachsen waren und dann Bilder gezeigt haben der Opfer. Ist es häufiger so, zum Beispiel im Libanonkrieg 2006, dass wenn man dieser Übermacht der israelischen Armee in diesem Falle nicht gewachsen ist, dass dann die Opferbilder kommen, um die Öffentlichkeit zu mobilisieren?
Ja, ich glaube, dass genau das eine Grunddisposition des Umgangs mit Bildern und militärischen Kapazitäten zeigt. Solange ich mit militärischen Mitteln der Herr des Geschehens bin, zeige ich eher, ja, wenn ich mich an westliche Öffentlichkeiten wende, wie gut ich die Sache im Griff habe, dass ich chirurgisch operiere, minimalinvasiv meine Sachen durchsetze und wie die Semantiken alle heißen mögen. In dem Augenblick, wo ich in dieser Auseinandersetzung den Kürzeren ziehe, geht es mir darum zu zeigen, dass das mit dem Minimalinvasiven überhaupt nicht funktioniert, sondern dass eigentlich mehr Zivilisten als militärisches Gerät betroffen ist, dass große Grausamkeiten passieren. Ich wende mich also gewissermaßen an das Mitleid. Ich versuche, die Beobachter der Weltöffentlichkeit zu verwandeln in Teilnehmer des Geschehens, die mir politische Unterstützung zuteilwerden lassen. Ich versuche also gewissermaßen, wenn ich keine Waffen habe, Bilder, vielleicht nicht zu Waffen, aber doch zu Waffenersatz zu machen, um auf diese Weise wieder ein Gleichgewicht der Kräfte herzustellen, heißt, gegen die physischen Kräfte des Gegners setze ich die moralischen Kräfte der beobachtenden Welt.
Wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf, Herr Münkler, das klingt für unsere Ohren ein bisschen ungewohnt. Strategisch, nicht sehr mitleidsvoll, aber Krieg ist ja Leid. Trotzdem begeben wir uns mal auf diese Metaebene. Der berühmte Schlachten- und Kriegstheoretiker Clausewitz, in vielem heute natürlich veraltet, bei ihm hieß es noch, die physischen Kräfte entschieden den Krieg. So die eine Seite ist vom siegreichen Heer, der anderen Seite demoralisiert und läuft weg. Das scheint sich ja jetzt, dadurch, dass die Bilder mit eine Rolle spielen, verschoben zu haben.
Was wir jetzt beobachten, ist ein Auseinandernehmen der physischen und der moralischen Kräfte. Also gewissermaßen die moralischen Kräfte werden in einer Weise ins Spiel gebracht, die Clausewitz noch gar nicht sehen konnte, nicht? Er hat ja nur das Gefechtsfeld im Blick gehabt und überhaupt gar nicht größere beobachtende Öffentlichkeiten, sondern sagen, seine Öffentlichkeit, die er meint, wenn er von moralischen Kräften spricht, das sind die Soldaten vielleicht in der zweiten Reihe, die sehen, die erste Reihe wankt, die erste Reihe flieht, am besten wir fliehen mit. Wohingegen die moralischen Kräfte heute irgendwie interessierte Öffentlichkeiten in aller Welt sind. Und insofern kommt es in ganz anderer Weise zu einer Dissoziation des Gebrauchs der physischen und des Gebrauchs der moralischen Kräfte, als Clausewitz sich das hat vorstellen können.
Es kommt zu einer Asymmetrie?
Es kommt zu einer Asymmetrie. Also wenn wir diese schwierige Begrifflichkeit von Symmetrie und Asymmetrie einmal auf die Frage des Gebrauchs der physischen und moralischen Kräfte anwenden, heißt das, dass auf einem Gefechtsfeld, was weiß ich, Jena und Auerstedt oder Königgrätz oder wo auch immer, Waterloo, beide Seiten in einer tendenziell spiegelbildlich reziproken Form moralische und physische Kräfte ins Spiel gebracht haben und verbraucht haben. Und irgendwann ist dann die Entscheidung zugunsten einer Seite gefallen. Heute gibt es Akteure, die eigentlich kaum physische Kräfte haben oder deren physische Kräfte, um auf die Ausgangsüberlegung mit den Georgiern zurückzukommen, relativ schnell verbraucht sind. Die 4 Brigaden, die nach Südossetien eingedrungen sind, waren nach 2 Tagen militärisch zerschlagen. Und dann gibt es nichts anderes als eben nur moralische Kräfte, während der Gegner, in diesem Falle also die Russische Republik, nach wie vor physische Kräfte hat, sich um die moralischen Faktoren nur marginal kümmert. Um die Auftritte des stellvertretenden Generalstabschefs in Moskau waren ja von dieser Art, nicht, die also dann im Westen als zynisch kommentiert worden ist. Das zeigt diese asymmetrische Konstellation, wiewohl der Konflikt zunächst einmal symmetrisch begonnen hat, nämlich beide Seiten haben militärische Kräfte ins Spiel gebracht, aber hat sich relativ schnell asymmetriert.
Schauen wir mal zurück, wann das begonnen hat. Wir alle erinnern uns natürlich an Vietnam, vor allem, denke ich, 3 Bilder, der Polizeikommandeur, der dem jungen Vietcong in den Kopf schießt, My Lai und dann das vor Napalm wegrennende Kind. War das so der Beginn dessen, dass Bilder politisch mitentscheiden oder Entscheidungen evozieren?
Also vermutlich müsste man das noch sehr viel weiter zurückverlagern bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, Krimkrieg, wo Bilder, die von den britisch-französischen Interventionskräften auf der Krim gekommen sind, die britische Öffentlichkeit zusammen allerdings mit Berichten veranlasst hat, politisch sich so zu artikulieren, dass die Politik der Regierung sich etwas geändert hat. In den napoleonischen Zeiten war das noch ein bisschen anders. Na gut, Napoleon hat seine Maler immer dabei gehabt. Also hier sind gewissermaßen Bilder im Nachhinein. Die Schlacht ist ereignet und es gibt sozusagen eine nachgelagerte Zustimmungs- oder Legitimationsbeschaffung durch Bilder bei Napoleon. Im Krimkrieg beginnt sich das zu verändern. Das ist die Zeit, wo sozusagen die Telegrafenkabel und derlei mehr aufkommen. Also alles wird schneller. Und jetzt wird die Sache dramatisch in dem Augenblick, weil Sie Vietnam angesprochen haben, die militärische Auseinandersetzung in der Zeit gedehnt wird. Also sozusagen der Partisanenkrieg, wie Mao Zedong das definiert hat, als der lange auszuhaltende Krieg, der also gewissermaßen nicht, wie jetzt Georgien in ein paar Tagen abgeht, nicht, sondern der lange zu führen ist, über Jahre hinweg. Und durch die zeitliche Dauer bekommen Bilder nunmehr eine Wirkung, die sie vorher nicht mehr gehabt hatten. Sie wirken nämlich ein auf die Öffentlichkeit eines beteiligten Landes. Sie zerstören nicht jetzt unmittelbar die Moral der amerikanischen Truppen, aber sie lassen in den amerikanischen Öffentlichkeiten Zweifel an der Legitimität der Intervention aufkommen. Und insofern wirken diese Bilder und werden gewissermaßen zu destruktiven Faktoren für eine der Seiten. Ich würde nicht sagen, dass die Amerikaner Vietnam wegen der Bilder verloren haben, aber die Bilder haben bei ihrer Entscheidung, die Sache verloren geben zu müssen, eine wichtige Rolle gespielt.
Und in Somalia, wir alle erinnern uns an den amerikanischen Soldaten, der durch Somalia geschleift wurde. Das Bild hat in Amerika sicher ganz entscheidende Konsequenzen gehabt.
Genau. Danach hat Clinton realisiert, dass er das Projekt im Prinzip abbrechen muss und seine Truppen zurückzieht. Dieses eine Bild hat mehr bewirkt als möglicherweise die physische Vernichtung von zwei amerikanischen Hubschraubern, die da abgeschossen worden sind, und der Tod von einem Dutzend Soldaten. Es ist dieses Bild, das diese Wirkung erzielt hat. Und um das sich vor Augen zu führen, ist es natürlich wichtig zu sehen, dass diese Bilder an letzten Endes postheroische Gesellschaften adressiert sind.
Könnten Sie uns das kurz erklären?
Die europäischen Gesellschaften zwischen der Französischen Revolution und vielleicht dem Ende des Ersten Weltkrieges waren heroische Gesellschaften, in denen klar war, dass eigentlich Männer eines bestimmten Alters bereit sein müssen, ihre körperliche Integrität und gegebenenfalls auch ihr Leben für das Vaterland einzusetzen. Und soziale Karrieren haben nur darüber funktioniert, dass ein Mann war, genau in diesem Sinne, dass er sich vorm Feind gezeigt hat. In den Materialschlachten des Ersten Weltkrieges ist das zu Ende gegangen. Das ist gut so. Das ist gut so. Und im Prinzip hat auch die Friedlichkeit Europas nach 1945, ist die da ein Ergebnis dessen, dass diese postheroischen Gesellschaften entstanden sind. Ich würde aber sagen, das ist nicht nur das Ergebnis eines politischen Lernprozesses, sondern zunächst einmal hat es damit zu tun, dass die Geburtenraten dramatisch zurückgegangen sind. Das heißt, wenn man nicht mehr 5 Kinder hat, so von 2 oder 3 Söhne, naja, da ist halt einer für den König oder fürs Vaterland. Wenn man nur noch 2 Kinder hat und nur noch einen Sohn oder gar nur noch ein Kind überhaupt, dann verändert sich die Disposition.
Und gleichzeitig, um wieder zu unserem Thema, nämlich den Bildern und ihren Wirkungen, jetzt zurückzukommen, gleichzeitig ist es so, dass wenn in diesen Gesellschaften Männer, junge Männer eingezogen sind und im Krieg sind und die Bilder sofort quasi zeitgleich zurückkommen, dass dann natürlich die Empörung besonders groß ist.
Ja, es muss nicht unbedingt Echtzeit sein. Es genügt auch, dass sie 2 oder 3 Tage später kommen, wenn diese Auseinandersetzung sich über längere Zeit hinziehen, dann gibt es eine Reaktion in den Entsendeländern dieser Soldaten, die sagen, unsere Jungs sollen nach Hause kommen. Wir wollen nicht, dass die Situationen ausgesetzt sind, in denen ihnen letzten Endes ein elendiglicher Tod droht, lasst uns dort weggehen. Das hat natürlich auch damit was zu tun, dass es ja hier sich in der Regel um Einsätze handelt, bei denen man sagen kann, wir können hingehen, wir können es aber auch lassen. Nicht? Es geht ja nicht um unsere Existenz, sondern wir investieren in von mir aus politische Stabilität. Andere Leute mögen auch sagen, in geoökonomische Interessen. Aber wir können diese Investitionen auch lassen. Und postheroische Gesellschaften zeichnen sich auch dadurch aus, dass wenn die ersten Meldungen und insbesondere Bilder von Opfern, eigenen Opfern kommen, dass sie dann eine Neubilanzierung vornehmen hinsichtlich der Frage, lohnt sich das, dort zu sein und sich zu engagieren, und sie dann schnell zum Ergebnis kommen, nein, 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 angesichts dieser Toten sind uns die Kosten zu hoch und wir gehen nach Hause. Das weiß natürlich auch die Gegenseite, nicht? So, dass die umgekehrt wissen, naja, also eigentlich interessiert uns ja dieser deutsche oder amerikanische oder britische oder von mir aus auch Schweizer Soldat überhaupt nicht. Aber wenn wir ihn jetzt totschießen, dann senden wir damit eine Botschaft an die Öffentlichkeit des Entsendelandes, die möglicherweise dazu führt, dass die restlichen 1000 von heute auf morgen weg sind. Und das macht es natürlich attraktiv, diesen einen, der da irgendwie herumsteht, den Tod zu schießen, militärisch gar keinen Sinn macht, aber politisch oder über die politische Induktion von Symboliken einen großen Sinn macht, auf den dann auch anzulegen.
In den Vereinigten Staaten scheint das aber nicht ganz zu funktionieren. Die Bilder gibt es. Und dennoch scheint eine große Demonstration gegen den Irakkrieg nicht stattzufinden.
Ja, das hat verschiedene Gründe. Also erstens ist die amerikanische Armee keine Wehrpflichtarmee, also keine Armee, die aus der Mitte der Gesellschaft rekrutiert ist, sondern bei denen der Großteil der Opfer eher aus den Unterschichten kommt oder teilweise sogar keine amerikanischen Staatsbürger sind, also sogenannte Green Card Soldaten, die 4 oder 5 Jahre in der US-Armee dienen, um amerikanische Staatsbürger zu werden. Wenn man sich die Namen der im Irak getöteten Soldaten anguckt, stellt man das fest, der Anteil der Leute mit spanischem Nachnamen ist immens hoch. Und das sind natürlich diese Green Cards. Zweitens, gewissen Teil der militärischen Ausgaben kann man ja auch noch einmal outsourcen, indem man Private Military Companies beschäftigt, also die bekannte Firma Blackwater, die aber nur eine von vielen ist, die Personal aus aller Herren Länder rekrutiert und die gefährlichsten Sachen über Landtransporte und derlei mehr durchführen lässt. Unter diesen Umständen ist es letzten Endes der amerikanischen politischen Führung gelungen, die Anzahl ihrer Verluste im Irak einigermaßen in Grenzen zu halten. Natürlich sind das inzwischen auch ein paar Tausend, aber es ist natürlich nicht vergleichbar mit den 50.000, 60.000 in Vietnam.
Soweit der Vergleich Vietnam-Irak und die Wirkung der Bilder im Krieg. Das ist auch unser Thema heute in Kontext mit Herfried Münkler von der Humboldt-Universität. Die Bilder und ihre politische Wirkung. Zum Kriegsgeschehen gehörte im Irak, Herr Münkler, auch das Foltergefängnis Abu Ghraib. Wir in Europa haben festgestellt, da dokumentiert sich der Untergang aller menschlichen, westlichen, aufgeklärten Werte. In den USA war die Empörung keineswegs so groß. Hing das mit der falschen Wahrnehmung zusammen, der Irakkrieg sei eine Folge des 11. September?
Ja, ich glaube auch, dass das eine sich selbst täuschende Semantik gewesen ist, die da also die Grundfesten der westlichen Werte und derlei mehr ins Spiel gebracht hat. In dem Maße, in dem die Bedrohung des 11.9. und der folgenden Tage an Brisanz verloren hat, werden die Bilder von Abu Ghraib natürlich auch anders gesehen. Aber als sie zunächst einmal noch in einem unmittelbaren Zusammenhang Bagdad und New York standen und das auch entsprechend rhetorisch verknüpft war, hat die amerikanische Öffentlichkeit doch keineswegs in dieser ausgesprochen aversiven Form darauf reagiert, wie das für die europäischen Öffentlichkeiten gegolten hat.
Das sind ja auch Aversionen, die irgendwo verständlich sind, denn diese Bilder waren in der Tat erschütternd. Sie sollten auch nicht an die Öffentlichkeit kommen, das muss man da vielleicht dazu sagen, zur Unterscheidung. Kehren wir zurück zu jenen Bildern, die im Krieg veröffentlicht werden und Sie sagen instrumentalisiert werden, die Bilder von Opfern. Ist da nicht Mitleid eine ganz selbstverständliche Reaktion, viel menschlicher als jede politische Strategie?
Das Problem ist, dass diese Bilder ja unmittelbar auf die Emotionen gehen. Und das ist zwar alles schön und wichtig, dass man nicht nur mit dieser Eiseskälte und großen Härte solche Auseinandersetzungen betrachtet, sondern auch im buchstäblichen Sinne Mitleid hat. Aber andererseits ist natürlich Mitleid nur ein begrenztes Element politischer Rationalität. Mitleid kann auch missbraucht werden. Es kann auch gegen uns instrumentalisiert werden und so weiter und so weiter. Also Mitleid ist eine Form gewissermaßen des nicht Vernunft- oder Verstandes vermittelten Verhältnisses zu einem anderen, der leidet, mit dem wir uns also identifizieren.
Es wird nur positiv konnotiert.
Ja, ja, das ist ja vermutlich auch das Problem. Also ich meine, ich will ja jetzt nichts Grundsätzliches gegen das Mitleid haben, zumal Arthur Schopenhauer es so schön und zentral herausgestellt hat, aber alles, was wir sonst auch noch über uns erzählen, im Hinblick auf aufgeklärte Vernunft und derlei mehr, ist ja gerade nicht zentral Mitleid gesteuert, sondern geht von sehr viel längerfristigen Projekten, bei denen auch man sich mit Paradoxien beschäftigt, aus. Also die theoretischen Vertreter des Mitleids von Jean-Jacques Rousseau bis hin zu Arthur Schopenhauer sind ja nicht unbedingt die Heroen einer verstandesgestützten Aufklärung. Und das spielt auch hier jetzt eine Rolle, nicht? Man kann ja sagen, okay, es ist ein kluges und vernünftiges Projekt, Afghanistan zu stabilisieren, indem man etwas Militär hinschickt, um zu verhindern, dass, und dann kommen bestimmte Punkte. Und wenn man dieses Projekt, das man sich lange und sorgfältig überlegt hat, kollabiert, weil man Mitleid hat, und ein Mitleid, das über Bilder erzeugt wird, bei denen man selber obendrein nicht dabei gewesen ist, dann ist das eigentlich für eine rationale Politik eine ungeheuer bedrohliche Entwicklung. Nicht? Weil sozusagen langfristige Planungen können durch Konstellationen des Augenblicks, Mitleid, nicht? Das ist auch eine Augenblicksgeschichte. Jetzt, wenn wir das Bild sehen, fließen wir über und morgen haben wir es wieder vergessen. Destruiert werden. Da muss man, denke ich, vorsichtig sein. Man muss dann auch bereit sein, solche Projekte durchzustehen und sie nicht durch Bilder, egal ob sie jetzt sozusagen von der Gegenseite strategisch lanciert sind oder ob sie einfach gewissermaßen naiv Wirklichkeit wiedergeben, sich gleich aus der Fassung bringen zu lassen. Sonst sollte man besser nicht hingehen und es gleich lassen.
Zusammengefasst plädieren Sie für eine langfristige strategische Option anstelle des kurzfristigen Effekts von Mitleid. Und Sie haben ja eben Schopenhauer zitiert, der hat mal gesagt, alle wahre Liebe ist Mitleid und jede Liebe, die nicht Mitleid ist, ist Selbstsucht. Naja, Liebe gehört nicht unbedingt in die Politik, wenn ich sie recht verstanden habe. Nun werden aber die Bilder instrumentalisiert, das steht fest. Wie können wir in den Medien, da meine ich vor allem natürlich die Kollegen in den Zeitungen oder in den Fernsehanstalten, mit solchen Bildern verantwortungsvoll umgehen?
Das ist mit einer der schwierigsten Fragen, weil da die Medien etwas machen, was sie eigentlich gar nicht machen sollten oder ihrem Selbstverständnis nach nicht tun, nämlich sie machen Politik. Im Umgang mit Bildern gilt berühmte Formulierung von Talleyrand, Nicht-Intervention, oh Gott, das ist ein schwieriges Wort, ich fürchte, es ist dasselbe wie Intervention. Was auch immer Sie tun, entweder indem Sie sagen, okay, diese Bilder gibt es, wir zeigen sie, oder aber indem Sie sie auswählen, in beiden Fällen treiben Sie Politik, das heißt, Sie intervenieren im Prinzip in politische Prozesse. Das heißt, von den verantwortlichen Redakteuren, die darüber entscheiden, ob man dieses Bild bringt oder nicht bringt, ist sehr viel Fingerspitzengefühl gefragt, gefordert. Sicher ist auch, dass die angloamerikanischen Medien eher harte Bilder von Kampfsituationen und auch von Getöteten zeigen, während sich, sagen wir mal, die deutschen und ich vermute auch die Schweizer Medien eher sehr zurückhalten und weniger Bilder von Kampfsituationen, eher Bilder von Opfern und dann aber auch in einer zurückhaltenden Form, nicht sozusagen direkt ran und den zerrissenen Leib zeigen. Das sind in gewisser Hinsicht ja schon Selektionen, die da stattfinden. Und dann muss man natürlich überlegen, verfolgt vielleicht eine Seite strategische Ziele damit, dass sie der israelische Luftangriff auf Kana 2006 im Libanonkrieg ist dafür ein Beispiel, dass sie einen Mann mit einem Kind auf dem Arm zeigt, sozusagen diese Anklagesituation, nicht? Goliath hat zugeschlagen, bevor David seine Schleuder gebrauchen konnte. Und dann müssen sie entscheiden, nicht? Also sozusagen die Entscheidung nimmt diesen Redakteur keiner ab. Oder anders gesagt, es gibt keine Nichtentscheidung. Auch wenn er sagt, ich bringe sie nicht, hat er sich entschieden.
Gut, und dann können immer noch die anderen Medien, denn es gibt einen großen Konkurrenzkampf, es bringen. Also es gibt ja mittlerweile das große Problem, dass man überhaupt nicht mehr steuern kann. Denn wenn wir ein Bild nicht bringen, bringt es der Nächste.
Ja, aber da muss man unterscheiden, nicht? Das ist sozusagen unsere westliche liberale Situation. In Moskau oder Beijing wäre das ein bisschen anders, nicht? Da werden mögliche Medien, die das bringen könnten, sich sehr genau überlegen, ob sie es bringen oder sind sie abgeschaltet oder keiner kann sie empfangen. Also sozusagen die Beeinflussbarkeit von politischen Konstellationen durch die Mobilisierung der bürgerlichen Öffentlichkeit ist auch eine unterschiedliche. Unsere offene Medienlandschaft ist in vieler Hinsicht ein Vorteil, gibt uns Kompetenz im Rahmen der politischen Ordnung, aber es ist auch eine Achillesferse, die strategische Gegner gegen uns ausnutzen können. Ob das auf Dauer zu ihrem Vorteil ist, ist eine andere Frage. Aber ganz sicher sind wir medial offene Gesellschaften, in die nicht nur Informationen, sondern auch Feinde eindringen.
Zum Thema Feinde vielleicht zum Schluss. Wie nutzen Terroristen denn die Macht der Bilder, ganz konkret?
Die Terroristen bespielen eigentlich mit den Bildern die labile Psyche unserer, wie ich das genannt habe, postheroischen Gesellschaften. Irgendein Anschlag kann ja passiert sein und wenn keiner das erfährt, dann hat dieser Anschlag keine Wirkung. Also stellen wir uns vor, irgendwo in der Sahara wird eine Oasensiedlung in die Luft gejagt. Aber es gibt keine Bilder, es gibt auch gar keine ernstliche Information, sondern nur das Faktum brutum wird bekannt. Das hat keine große Wirkung. Aber Bilder mit dieser Appellqualität, auch du, Zuschauer, könntest eines dieser Opfer sein, die sprechen uns unmittelbar an und die erzeugen bei uns Reaktionen in der Regel panischer Art, die nicht immer, nicht zwangsläufig, aber potenziell Bestandteil des terroristischen Kalküls sein können. Sodass also, wenn Terroristen auf der Höhe der ihnen möglichen Rationalität agieren, es ihnen gar nicht darauf ankommt, diesen U-Bahn- oder S-Bahn-Zug in die Luft zu jagen, sondern es eigentlich darauf ankommt, die Bilder von dem in die Luft gejagten S-Bahn-Zug hervorzubringen, die entsprechend verbreiten zu lassen, um auf diese Weise dann einen Zusammenbruch des urbanen Lebens, Zusammenbruch der Wertschöpfung, Zusammenbruch der Börsen und derlei mehr in Gang zu setzen. Also es ihnen gar nicht darum geht, jetzt hier 10 oder 20 oder auch 100 Menschen vom Leben zum Tode zu bringen, sondern sie diese Menschen in ihrem Opfersein benutzen, um Reaktionen bei den Überlebenden zu erzeugen. Wenn man sich das so vor Augen führt, und vermutlich funktioniert Terrorismus, der ja auch deswegen Terrorismus heißt, weil er von lateinisch Terror, nämlich Schrecken, kommt, also eine Strategie der systematischen Erzeugung des Schreckens oder eine Strategie, die mehr auf die psychischen als auf die physischen Effekte abhebt. Vermutlich funktioniert sie so. Und da ist dann die Achillesferse unserer westlichen offenen Gesellschaften besonders groß und offen. Da muss man aufpassen.
Wäre die Alternative, die Bilder nicht zu zeigen?
Ja gut, das geht ja wohl nicht mehr. Also das ging noch in den Zeiten vor dem Internet und vor dem Privatfernsehen. Also als der damalige Bundeskanzler Schmidt die GSG 9 hinter den Entführern der Landshut hergeschickt hat, da hat diese Operation vermutlich nur geklappt, weil es diese Form von Nachrichtenverdichtung und Bilderflut nicht gegeben hat, denn sonst hätten die ja mitbekommen, dass hinter ihnen welche her sind und sich nicht so naiv angestellt. Ich meine also diese Landshut-Entführer auf dem Flughafen von Mogadischu. Aber dahinter kommt man nicht mehr zurück. Das ist heute anders. Also Bilder zeigen, ja, oder nicht zeigen, das tut man im Hinblick auf die Zuschauer, aber man bringt die Bilder damit nicht aus der Welt. Und wenn man sie vielleicht systematisch unterbindet, dann macht man irgendwelche Internetseiten nur noch umso interessanter. Also auch das muss im Kalkül sein. Ich glaube eher, dass an die Stelle der Frage des Nichtbringens von Informationen, des Nichtbringens von Bildern so etwas wie eine Liturgisierung treten muss. Das heißt, man kann Bilder natürlich sozusagen so Knall auf Fall, ja? Hier, ich zeig dir mal was, da erschrickst du. Bringen also sozusagen als eine Form des Sensationsmachens, oder man kann sie auch, naja Gott, wie das halt in der Kirche der Fall ist, wo ja auch in dieser Augenblick des Angedenkens an ein furchtbares Ereignis, nämlich die Hinrichtung, Kreuzigung des Herrn, als eine der grausamsten Formen, einen Menschen vom Leben zum Tode zu bringen, in einer Weise in Liturgie eingebettet ist, dass wir ganz locker damit umgehen können, sonst würden und er nicht in die Kirche geht, nicht, sondern das lassen oder so. Die Entwicklung von kommunikativen und rituellen Formen, um damit umzugehen, um sicherzustellen, dass Öffentlichkeiten einen kühlen Kopf behalten, in dem Augenblick, wo sie eines Ereignisses ansichtig werden, das eigentlich die Funktion hat, ihnen diesen kühlen Kopf zu nehmen.
Theoretisch klingt das, finde ich, ganz vernünftig, aber praktisch ist das doch eigentlich unmöglich. Emotionen der Zuschauer wie Mitleid und Entsetzen zu verhindern, ist es eine unlösbare Aufgabe, wie wir mit diesen Bildern umgehen?
Ja, der Terrorismus ist in der Tat eine sehr schwierige Herausforderung, und sich damit auseinanderzusetzen verlangt wirklich mehr als nur das buchstäbliche Aufkrempeln von Ärmeln. Es verlangt mit ebenso großem Raffinement, einem raffinierten Gegner gegenüberzutreten. Also die Vorstellung, die teilweise zeitweilig bei uns dominiert war, wir klappen das Visier auf, wir sind sozusagen ehrliche Leute, wir verzichten auf jedes Raffinement in der Auseinandersetzung mit diesem Gegner, das ist eine Form von Naivität, sondern man muss seinerseits bereit und in der Lage sein, diese Spitze abzubrechen, zu nehmen und also die Frage der Bewirtschaftung unseres Gemüts nicht dem Gegner zu überlassen.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.